Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community, willkommen zur mittlerweile 10. Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion, in dem wir wöchentlich über die neuesten Entwicklungen im Startup-Bereich sprechen. Das ist nicht nur unser 10. Podcast, sondern auch der letzte Podcast in diesem Jahr und den wollen wir natürlich auch nutzen, um über dieses Jahr zu reflektieren und noch einmal zurückzublicken, was waren so die größten Themen, die natürlich auch die Startup-Branche beschäftigten und wahrscheinlich auch noch 2021 uns beschäftigen werden. Und da freut es mich ganz besonders, dass meine beiden Kollegen, der Dominik und der Momcilo, auch wieder mit hier dabei sind.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Hallo, servus. Wenn wir jetzt so über die größten Themen sprechen, Dominik, du hast eine Menge geschrieben, auch heuer Corona-Krise. Vielleicht kannst du auch ganz kurz mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was war deiner Meinung nach das Thema, das die Startup-Szene da sehr beschäftigt hat?
Also um das zurückzugeben, ich glaube, wir haben alle sehr viel geschrieben zur Corona-Krise. Das heißt mal so, overall war logischerweise die Corona-Krise das größte Thema, der sich ja ganz unterschiedlich ausgewirkt auf Startups. Es haben Startups darunter gelitten, es haben andere Startups aber auch sehr davon profitiert. Ich habe jetzt in meinem Jahresrückblick, wo ich Statements eingeholt habe von verschiedenen Playern der Szene, zum Beispiel hat der Oliver Holle, Speed Invest-Chef, geschrieben, seine Portfolio-Startups haben eigentlich alle profitiert. Also man muss sagen, dass gerade die Digitalbranche da halt teilweise sehr gut ausgestiegen ist. Und trotzdem würde ich sagen, wenn du jetzt sagst, was war das Thema, was am meisten bewegt hat, die Community, dann waren das wahrscheinlich die Startup-Corona-Hilfen, beziehungsweise generell die Corona-Hilfen für Unternehmen, die von der Bundesregierung eingeführt worden sind. Da gab es schon sehr viele Emotionen, ganz einfach, weil da manches sehr gut funktioniert hat, manches überhaupt nicht funktioniert hat, vieles irgendwo im Mittelbereich, irgendwo dazwischen war und natürlich, gerade wenn es ums Überleben geht, dann kochen die Emotionen hoch, das ist vollkommen klar. Das würde ich sagen, waren die meist diskutierten Themen in der Community dieses Jahr.
Und die werden uns wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen. Es gibt ja auch diese Petition für den Covid-Startup-Hilfsfonds. So, das schauen wir uns natürlich auch 2021 an,
so ist es.
Was sich da tun wird.
Und dann gibt es natürlich noch den Runway-Fonds, der zwar wohl zu spät für die Corona-Krise kommt, aber trotzdem ein interessantes Konzept ist, ein interessantes Modell, vielleicht auch ein Zukunftsmodell abseits der Krise.
Also es wird definitiv auch auf dem Venture-Capital-Markt einen Einfluss haben, beziehungsweise reflektiert man auch darüber, das könnte man auch sagen. Also es entsteht ja auch ein politischer Diskurs, was ja wirklich auch sehr spannend ist. Ne?
Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, 50 Millionen Fonds gibt es inzwischen genug. Also diese Größe ist jetzt auch für österreichische Verhältnisse nicht gigantisch. Speed Invest 3 ist deutlich größer. Aber natürlich ist es mal grundsätzlich, dass der Staat damit Garantien einen Fuß reinsetzt in das Thema, eine interessante Sache, über die man weiterreden kann, auch wenn Investoren der Meinung sind, dass die 50% Garantie deutlich zu wenig ist, dass das nicht interessant ist für potenzielle Fondsmanager und dass da noch viel nachgeschärft gehört und viel gemacht gehört. Aber das ist eine andere Geschichte.
Abseits von den Finanzierungen für Startups hat natürlich dieses Corona-Jahr 2020 auch einen großen Effekt auf unsere Arbeitswelten gehabt. Momcilo, wie ist denn dir das da so ergangen? Wir waren ja auch selbst im Homeoffice und vor allem, wie schätzt du da so auch die längerfristigen Entwicklungen ein für die Arbeitswelt?
Ja, bei Startups muss man sagen, die haben ja schon einen Startvorteil gehabt, dass sie schon digital affin waren. Und man musste ja, wenn ihr euch erinnern könnt, im März, glaube ich, über ein Wochenende oder von einem Tag auf den anderen gleich umstellen auf Homeoffice. Wenn man etwas Positives aus diesem Jahr rausnehmen will, dann muss ich schon sagen, dass viele überrascht waren, wie schnell und einfach das ging, sich umzustellen. Remote Work, Homeoffice, Videokonferenzlösungen. Ich glaube, das ist auch etwas, gab es auch Umfragen und diverse Studien, dass etwas, was bleiben wird, glaube ich, auch in nächster Zeit. Vielleicht so ein Mix aus Büro und Homeoffice. Ich glaube, man kann jetzt eigentlich, was wir erlebt haben, ist, glaube ich, der Beginn oder die Entwicklung einer neuen Arbeitswelt. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass Büroräumlichkeiten komplett neue Aufgabe haben werden. Und wenn man es dann auch vielleicht sogar noch größer fasst oder so, ich glaube auch, dass sich ganze Städte neu definieren müssen. Vor allem auch diese Innenstädte, wenn man sich jetzt zum Beispiel Manhattan oder so ansieht, ne? Diese Bürotürme, egal, die sind ja quasi in der globalisierten Welt, gibt es die ja überall. Und da habe ich super spannend gefunden, heuer so einen Trendreport von der Maria Salzmann, eine Trendforscherin, Da war ich mit dabei bei einer Pressekonferenz Anfang Dezember und die hat gesagt, ja, vor allem auch dieses Remote-Arbeiten oder die Möglichkeit, remote zu arbeiten, wird vor allem auch die ländlichen Regionen auch stärken. Weil diese ganze Präsenzkultur, das hat 2020 wirklich gezeigt, ist eigentlich obsolet. Ja. Und wir sehen es ja auch selbst in unserer täglichen Arbeit, dass wir da sehr, sehr effizient mittlerweile sind und in gewissen Bereichen sogar noch effizienter geworden sind. Ja.
Es hat ja auch, Corona hat ja auch neue Formen der Organisation ausgelöst, wenn wir uns das anschauen, wie man Dinge organisiert, wie man sich abspricht, wie verschiedene Tools, die man misst, das wissen wir ja selbst, Chats, Konferenzlösungen, und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Was auch ein Vorteil ist, es gibt ja viele, die nach Wien reinfahren und pendeln, die vielleicht dann im Zug fahren müssen, 2 Stunden, und man hat gemerkt, das ist vielleicht nicht immer nötig, um effizient zu arbeiten, und da kann ich diesem Reporter voll zustimmen.
Ja, da kann ich ja einhaken, Momchilo, mir geht es ja ganz genauso. An dieser Stelle ein kurzer Teaser, von mir kommt noch ein Video aus meinem Homeoffice am Land, aber mehr dazu werdet ihr dann sehen.
Da hast du ein Homeoffice-Video gemacht?
Das sind wir schon ich gespannt. Habe ein Homeoffice-Weihnachtsvideo gemacht, ja, und das kommt heute.
Da sind wir wirklich schon gespannt. Dominik, du bist ja wirklich sonst einer der Pendler, die am weitesten ins Office pendeln müssen sonst. Wie gesagt, also ich habe, wenn wir es vielleicht das auch auf einer persönlichen Ebene ganz kurz besprechen, also ich habe die Zusammenarbeit extrem angenehm empfunden mit euch, wobei das auch jetzt nur digital war. Aber wo wir uns dann wieder getroffen haben, war das auch schön und bin schon gespannt, wie wir das 2021 weiter
also haben werden. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist, wie der Momchilo gleich eingangs gesagt hat, dass es da hybride Formen geben wird, dass es ein gewisses Maß an Präsenz geben wird, aber einfach auch Homeoffice sich da, wo es sinnvoll ist, erhalten wird. Man merkt einfach, wie es mit der Effizienz aussieht. Manchmal ist sie im Homeoffice größer, manchmal ist sie kleiner und wir haben da, glaube ich, viel Flexibilität jetzt gelernt und gesehen, dass wir das irgendwie dadurch optimieren können, nämlich nicht nur für das Unternehmen optimieren, das heißt nicht nur den größtmöglichen Output rausbekommen, sondern auch für uns optimieren, für uns selber, um ein bisschen unseren eigenen Energiehaushalt besser im Griff zu haben.
Ja, neben der Corona-Krise gibt es ja noch bekanntlicherweise eine andere Krise, nämlich die Klimakrise. Und da gab es natürlich auch so ein bisschen am Anfang März diese Diskussion, inwieweit kann diese Corona-Krise die Klimakrise auch in den Schatten stellen oder inwieweit kann auch die Corona-Krise, weil sich natürlich auch unser Mobilitätsverhalten ändert, auch positiv auf die Klimakrise auswirken. Wie seht denn ihr das, Dominik? Du hast da auch im vorletzten Magazin darüber geschrieben.
So ist es.
Hat sich das wirklich so positiv entwickelt?
So ist es. Ich habe darüber geschrieben, habe getitelt 2 Krisen mit einer Klappe und habe die Frage gestellt, ob es denn möglich ist, dass man mit der Lösung der Corona-Krise die Klimakrise und die Biodiversitätskrise bis zu einem gewissen Grad gleich mitnimmt. Ganz einfach, weil wir zu Beginn der Corona-Krise wirklich ganz klare Tendenzen gesehen haben, dass es doch zu einer deutlichen CO2-Ausstoßreduktion kommt und so weiter, eben durch die verringerte Mobilität, durch bestimmte Aspekte. Muss aber jetzt nach einigen Monaten sagen, es ist durchaus ernüchternd. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Lösung der Corona-Krise wirklich, dass mit der Lösung der Corona-Krise zur Lösung der Klimakrise beigetragen wird. Im Gegenteil, wird die Klimakrise eigentlich im Moment nicht nur in den Köpfen der Menschen weiter vorangeschoben. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass, und das ist öfter schon erwähnt worden, beziehungsweise sagt zum Beispiel Ali Maloji in seinem Statement für unseren Jahresrückblick, dass inzwischen wirklich jedes neu gegründete Startup fast einen Impact-Aspekt drinnen hat. Das heißt, dass grundsätzlich einfach mitgedacht wird. Das ist eine großartige Sache, aber nichtsdestotrotz sage ich, wir sind weit davon entfernt, wirklich effizient gegen die Klima- und die Biodiversitätskrise vorzugehen. Noch immer, auch Ende 2020 und auch nach dieser Erfahrung der Corona-Krise, wo wir eigentlich am Anfang im März gesehen haben, und das war der Ausgangspunkt meiner These, es geht ja. Es ist ja möglich, von einem Tag auf den anderen gravierende Änderungen durchzuführen. Können wir solche Änderungen in der Gesellschaft nicht auch schaffen, um nachhaltig etwas gegen die Klimakrise zu tun? Es war leider nur im März, April möglich. Inzwischen zeigt sich schon, dass auch diese Änderungen der Corona-Krise wirklich nicht nachhaltig waren und insofern auch eben es doch sehr schwierig ist, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise auf diese Art und Weise zu bekämpfen.
Da möchte ich vielleicht einen kleinen Unterschied machen zwischen Politik und Startups. Als jemand, der sich sehr viel mit Startup-Shows beschäftigt, wir kennen alle, welche ich meine, ist mir jetzt persönlich aufgefallen, der Eindruck, es beschäftigen sich immer mehr Startups mit Energie und Nachhaltigkeit. Das ist was vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. Und da muss ich Maloji vielleicht zustimmen, dass sehr viele schon sehr viel Wert drauf legen, auf Nachhaltigkeit, Regionalität oder Energieeffizienz und Energiesparen Wert legen. Und das quasi auch schon eine Art Branding geworden ist für diverse Firmen. Das heißt, vielleicht dort, wo die Politik vielleicht noch nicht so erfolgreich war, beginnen Startups damit, das Ganze mitzudenken. Und dass wir die Effekte vielleicht erst in ein paar Jahren sehen, oder?
Mhm. Es spielt ein bisschen jetzt auch in die Greenwashing-Debatte rein, oder?
Ja, genau. Da muss man echt wirklich aufpassen. Dass Startups, wer war das? Ich glaube, der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler hat es gemeint, es reicht nicht, sich eine grüne Feder an den Hut zu stecken. Man muss jetzt wirklich aufpassen, ob das wirklich jetzt nur ein leeres Gerede, Branding ist, oder Startups wirklich überzeugt sind davon, damit die Umwelt zu retten und auch Geld damit zu machen.
Und natürlich nicht nur bei Startups, sondern, und das meiner Meinung nach noch deutlich stärker, bei den etablierten Corporates. Die haben alle natürlich ein CSR-Programm, die haben alle natürlich ein Klimaschutzprogramm, und da sieht man doch eindeutig, dass es oft eher nur Fassade ist.
Das ist auch ein gutes Stichwort, diese CR-Programme. Und da haben wir jetzt auch im letzten Magazin, im 11. Magazin, darüber berichtet, über vor allem den KMU-Sektor und die kleineren Unternehmen. Und von Andy Charles, Glacier, das Impact-Startup, das hier auch einen Marktplatz schaffen möchte für Lösungen, Green-Tech-Lösungen in Österreich und hier auch die kleinen KMU mitnehmen wird. Und da habe ich sehr interessant gefunden, und diese These würde ich halt irgendwie auch 2021 gern weiter näher beobachten und schauen, ob sie sich bestätigt. Weil Andy Charles hat damals auch zu uns im Interview gesagt, ja, die Klimakrise oder quasi auch quasi der Drang für mehr Sustainability ist gleichzusetzen mit dieser Herausforderung der Digitalisierung. Und bekanntlicherweise ist ja die Digitalisierung, beschränkt sich diese nicht nur auf Corporates, sondern halt auch auf KMU und kleinere Unternehmen und das Privatleben. Und da diesen Gedankengang habe ich sehr, sehr interessant gefunden, das auf einer gleichen Ebene irgendwie auch zu diskutieren, und dass das halt in Zukunft auch für KMU, kleine Unternehmen, kriegsentscheidend sein wird, wenn man sich hier gut aufstellt in diesem Bereich und vor allem auch Lösungen findet, wie man quasi auch CO2 reduziert. Weil es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass die Regularien natürlich immer strenger werden, was ja auch gut ist. Aber wie gesagt, also da muss man sich natürlich als Unternehmen schon sehr frühzeitig aufstellen. Und an dieser Stelle darf ich einen ganz kurzen Werbeeinschaltung auch machen, nämlich für unser eigenes Event am 13. Jänner für Nachhaltig Wirtschaften. Der Brutkasten macht hier auch eine KMU-Eventreihe. Alle Informationen findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Wir werden uns da so ein bisschen anschauen, was vor allem kleinere Unternehmen machen können, um hier CO2 zu reduzieren. Wird ein spannendes Panel. Mit dabei ist unter anderem auch Andy Chars oder auch die Katharina Unger von Living Farms. Bin schon gespannt, wird ein cooles Panel. Einfach anmelden, ist kostenlos, und ihr könnt da gerne mitdiskutieren und euch vernetzen.
Und ich schließe mich dann noch mit einer Werbeeinschaltung, mit einer weiteren an, und zwar für den Kollegen Pacher, Kollege Martin Pacher, der gerade gesprochen hat. Ich möchte offensichtlich keine Eigenwerbung machen, aber der hat eine ganz grandiose Interview- bzw. Videoreihe dieses Jahr gemacht, One Change a Week, zusammen mit Gründer Markus Linder, und hat da wirklich sehr viele Lösungen herausgearbeitet, wie man CO2 reduzieren kann, und dann auch in einer weiteren Triple-Interview-Serie sozusagen, also wo du, Martin und Markus Linder zusammen dann Leute wie unter anderem zum Beispiel die Ministerin Gewessler interviewt habt, da noch mehr herausgearbeitet. Also wirklich stark, und meine Empfehlung, da mal reinzuschauen.
Genau, einen Rückblick, was sich bei One Change a Week getan hat. Danke erstmal für die Blumen. Den gibt es natürlich auch. Da könnt ihr alle Videos dann nachschauen. Findet ihr auch auf unserer Website von der Brutkasten. Ja, was hat sich sonst noch getan? Ganz viele Startups haben auch Lösungen in der Corona-Krise hervorgebracht. Da gab es ja auch schon im April bei unserer Zusammenstärker-Konferenz einige Startups, die sich hier hervorgetan haben, und natürlich auch vor allem auch in diesem Homeschooling-Bereich ganz, ganz viele Edutechs, die ihre Lösungen gratis angeboten haben. Momcelo, du hast dir das so ein bisschen angeschaut, nicht nur den Edutech-Bereich, sondern auch andere Bereiche. Vielleicht kannst du einen ganz kurzen Abriss geben, was sich da so getan hat 2020.
Ja, Homeoffice und Kinder. Eltern können sich vielleicht erinnern, wie anstrengend oder wie schwierig das war, Kinder, vor allem kleinere Kinder, und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Und noch schwieriger war es für größere Kinder, wo Eltern schauen mussten, dass die Bildung nicht zu kurz kommt. Deswegen haben einige Startups teilweise kostenlose Angebote gemacht, um den Eltern das zu erleichtern, im EduTech-Bereich verschiedene Videos oder andere Möglichkeiten bereitgestellt, wie Kinder sich beschäftigen können. Das kann man auch auf unserer Webseite nachlesen. Ein weiterer Bereich, der, glaube ich, auch wichtig war dieses Jahr, war vor allem HealthTech. Es war ja immer das Problem, soll man zum Arzt gehen wegen einer Kleinigkeit, wegen einem Schnupfen oder vielleicht auch zum Hautarzt gehen? Und da gab es verschiedene Startups, die auch da geholfen haben und die Telemedizin weitergetrieben haben. Auch sehr wichtig, vor allem Homeoffice. Kontakt zu den Kollegen halten. Da gab es diverse Startups, die halt Videokonferenzlösungen geboten haben. Tools kostenlos, teilweise über Monate hinweg. Und ich muss sagen, wenn man sich das so grob anschaut, die Startup-Szene in Österreich, der gebührt ein großes Lob, wie sie einfach mit ihren Services und mit ihren Angeboten da voll einfach reingefahren ist und versucht hat, die Menschen zu unterstützen in dieser Krise.
Also das kann ich wirklich auch nur sagen, großes Lob. Also ich war auch überwältigt, vor allem wie schnell das geht dann auch. Also wir haben angefangen so Mitte März über die Corona-Krise zu schreiben und zwei Wochen später waren unsere E-Mail-Postfächer voll, wo uns die einzelnen Startups angeschrieben haben. Wir haben hier eine Lösung, die wollen wir jetzt gratis hier auch anbieten. Es war manchmal sogar so ein bisschen schwer, dass man alles unterkriegt, weil so viel gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist.
Warum habt ihr uns noch nicht? Ja, sorry, wir haben noch 50 abzuarbeiten. Ja. Aber ich glaube, es hat sich da wirklich, wirklich bewiesen, dass was immer so als Buzzword im Raum steht, was immer gesagt wird, diese Agilität der Startups, diese Speedboat-Haftigkeit, von der die Corporates auch immer reden, wenn sie mit Startups zusammenarbeiten wollen. Das hat sich halt wirklich bewiesen. Es hat sich wirklich gezeigt, sie sind unglaublich schnell und es hat sich wieder gezeigt, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema Kauf aus Österreich, wie innerhalb von Tagen eine Lösung geschaffen wurde im März, die einfach mehr drauf hatte als Kauf aus Österreich und das dann viele Monate später gekommen ist und das ist ganz einfach, das ist Startup Spirit.
Na, das ist wirklich spannend zu sehen und ich bin schon gespannt, was 2021 auf uns da auch zukommen wird noch. Ja, wir wollen natürlich auch einen Rückblick geben, so wie in jedem Podcast zum Thema Mobilität, was sich da auch 2020 getan hat. Und da möchten wir uns natürlich auch bei unserem treuen Partner Mazda Österreich bedanken, der auch mit dem Elektroauto Mazda MX-30 einen wichtigen Impuls für die Mobilität der Zukunft liefert. Ja, Mobilitätsthemen, wenn man das vielleicht auch noch ansprechen hier. Was hat sich da eurer Meinung nach so getan, vor allem mit Reisen und Einschränkungen?
Ich glaube, dass wirklich das Corona-Jahr bekanntlicherweise einen sehr starken Switch hervorgerufen hat, der wohl nicht ganz nachhaltig ist, aber man hat ja wirklich am Anfang im ersten Lockdown gesehen, wie die Mobilität extrem hinuntergefahren worden ist, kaum Flugzeuge geflogen sind, kaum Autos auf den Straßen und wie die Mobilität dann langsam wieder zugenommen hat, gab es eine sehr starke Präferenz der Leute für den Individualverkehr. Es haben wieder viel mehr Leute aufs Auto gesetzt. Ich sehe es bei mir selber. Ich denke mir auch, fahre ich jetzt zum Termin nach Linz mit dem Zug oder fahre ich mit dem Auto? Naja, also bevor ich da jetzt Stunden im Zug sitze und nicht weiß, ob der Typ neben mir Corona hat und so weiter, dann fahre ich halt lieber mit dem Auto rüber. Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz starke Tendenz dieses Jahr, wo ich aber auch glaube, dass wenn die Corona-Krise nachhaltig in den Griff, also die Pandemie selber nämlich nachhaltig in den Griff bekommen wird, dass ich dann auch sage, ja, eigentlich fahre ich ja viel lieber mit dem Zug. Es war immer schon so, ne? Also dass das dann auch wieder zurückkommt und dieser Switch sich sozusagen wieder relativiert, aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, eben gerade deswegen auch die umweltfreundlichen Individualmobilitätslösungen umso spannender.
Absolut, ich teile absolut deine Einschätzung. Also ich war noch nie so kurz davor, mir ein Auto zu kaufen wie heuer. Ich hab noch keins, aber ich war echt so, okay, soll ich mir jetzt wirklich eins zulegen, weil fahre manchmal nach Kärnten, so meine Eltern besuchen und so, und da denke ich mir auch, okay, jetzt in den Zug steigen und sich dieser Gefahr aussetzen, muss man sich irgendwie auch nicht antun. Aber natürlich, es gibt da auch natürliche Mobilitätslösungen, vor allem auch in der Stadt. Das ist mir aufgefallen. Also ich habe viel mehr diese Shared Mobility Angebote genutzt von so Autoanbietern wie ShareNow und so. Und da hat sich natürlich auch in der österreichischen Startup-Community auch einiges getan im Mobilitätsbereich. Bereich. Gibt es auch einige Initiativen dahingehend, es hat auch einige Investments gegeben, zum Beispiel Umadum hat auch ein großes Millionen-Investment bekommen, haben wir auch darüber berichtet, heuer. Also da hat sich auch einiges getan, aber nicht nur das, sondern auch im Innovationsbereich. Zum Beispiel ist heuer der allererste Wasserstoffzug der ÖBB unterwegs gewesen im Testbetrieb. War auch sehr spannend, haben wir natürlich auch darüber berichtet, als ein mögliches Anwendungsfeld für Wasserstofftechnologie. Da hat sich im Drohnensektor auch einiges getan. Momchilu, da hast du auch letzte Woche darüber berichtet, das allererste
Flugtaxi.
Die allererste Sandbox für Drohnen in Österreich, oder?
Genau, Flugtaxis werden hier schon in Österreich getestet. Man rechnet damit, dass vielleicht sogar in den nächsten paar Jahren verstärkt in diversen Städten, darunter auch Wien, Paris, Flugtaxis unterwegs sein werden. Eine spannende Zahl finde ich halt, kommerzielle Flüge, darunter auch Passagierflüge, bis 2040 soll es 160.000 weltweit geben. Müssen wir uns anschauen. Auf jeden Fall erwarten die Experten, dass das ein riesiger Markt
wird. Und apropos riesiger Markt, ich glaube, eine große Entwicklung dieses Jahr dürfen wir natürlich nicht auslassen, und das ist die Erwartung des Markts an das Elektroauto per se, und die drückt sich ja aus im Aktienkurs von Tesla, der einfach dieses Jahr unglaublich durch die Decke gegangen ist, wo dieses Unternehmen jetzt mehr wert ist als die nächsten zwei zusammen, glaube ich, an der Börse, obwohl es einen um ganze Häuser niedrigeren Umsatz hat. Aber das ist die Erwartung des Markts an Elektroautos an sich, die sich darin ausdrückt. Das ist sicher eine Bubble, da wird sicher der Marktwert des Unternehmens auch wieder mal zurückgehen. Aber grundsätzlich zeigt das einfach, das Elektroauto ist in den Köpfen der Leute angekommen und ist gekommen, um zu bleiben.
Das sehe ich auch so. Also wenn man sich jetzt auch die Produktvorstellungen der letzten 6 Monate sich anschaut, zum Beispiel hat auch Fiat den Cinquecento neu aufgesetzt, produziert ihn nur mehr als Elektroauto, ist mittlerweile auch erschwinglich fast, ne? Aber ja, also da gibt es ganz viele andere Hersteller auch natürlich, die hier auch in den Markt reinkommen. Das wird sicherlich spannend werden, wie sich das dann weiterentwickelt auch hier. Und ja, es gab, glaube ich, vor 2 Tagen auch eine Meldung, dass eben die Neuzulassungen für Elektroautos sich auch wirklich im Plus befinden hier in Österreich und sukzessive zunehmen werden.
Ja, und ich gehe auch davon aus, also dazu habe ich jetzt natürlich keine Studie parat, aber dass das eben einen Zusammenhang damit hat, dass es einen Switch zum Individualverkehr auf der einen Seite gegeben hat dieses Jahr, einen starken, und auf der anderen Seite die Leute sehr umweltbewusst sind und eigentlich einfach sich nicht unbedingt einen neuen Diesel kaufen wollen.
Absolut. Und Wasserstofftechnologie wird natürlich auch spannend. Vielleicht noch ganz kurz eine Einschätzung. Da wird sich wahrscheinlich eher die Elektromobilität durchsetzen im PKW-Bereich, eurer Meinung nach, oder?
Es gab schon einige große Autohersteller, die ganz klipp und klar gesagt haben, Wasserstoff ist nichts für sie. Sie wollen rein elektrisch, rein auf Elektro umsteigen, haben das Ziel bis Hausnummer 2040, 2050, je nachdem, was sie definiert haben, 100%ig elektrisch zu sein. Einige wenige sagen, sie setzen auf Wasserstoff. Ich glaube, dass das eine Sache für die größere Mobilität ist. So was, wie du vorher gesagt hast, ÖBB, ein Güterzug mit Wasserstoff betrieben, da macht das deutlich mehr Sinn, sagen Studien, auch bei LKW und so weiter. Du hast halt mit dem Wasserstoff wirklich den Vorteil, dass du sehr schnell tanken kannst, dass du höhere Reichweiten erzielen kannst. Auf der anderen Seite natürlich geht unglaublich viel Elektrizität bei der Herstellung von Wasserstoff verloren. Das heißt, wenn man die Elektrizität direkt in einen Akku einspeist, dann hat man einen deutlich geringeren Verlust, Energieverlust, als wenn man zuerst Wasserstoff damit macht. Auf der anderen Seite natürlich betreiben wir Pumpspeicherkraftwerke, und das ist natürlich eine Möglichkeit, Elektrizität in Wasserstoff zu speichern. Das ist natürlich für die Energieanbieter interessant, wenn immer stärker auf erneuerbare Energien umgestiegen wird und man dann die klassischen Überschüsse von Solarenergie, wenn die Sonne schön scheint, von Windenergie, wenn der Wind stark geht und so weiter hat. Das muss man irgendwie in den Griff bekommen. Die Netze sind dafür gegenwärtig noch nicht ausgerüstet für solche Schwankungen, passiert jetzt gerade. Auch da haben wir dieses Jahr über ein österreichisches Startup berichtet übrigens, dass wirklich da ansetzt und schaut, dieses Smart Grid für diese der Zukunft zu schaffen, für die Spannungsunterschiede, die da entstehen. Aber nichtsdestotrotz braucht es natürlich eine Lösung, die überflüssige Spannung abfließen zu lassen und irgendwo zu speichern. Und das ist natürlich interessant, in Wasserstoff umzuwandeln. Aber ich glaube, wie gesagt, das wird für die Großmobilität interessant und nicht für die kleine.
Ja, Auch spannend, hat Airbus angekündigt, 3 Modelle rausbringen zu wollen, 3 Flugzeugmodelle bis 2035, die mit Wasserstofftechnologie angetrieben werden. Also da dürfen wir gespannt sein, was sich alles tun wird. Wenn wir vielleicht auch noch ganz kurz einen Blick werfen auf Österreich, hier gibt es ja auch Initiativen wie Community Creates Mobility zum Beispiel, das Ökosystem, wo unterschiedliche Stakeholder auch partizipieren. Da bin ich natürlich auch schon gespannt, einige Startups mit dabei. Es tun sich auch jüngere Startups mittlerweile hervor, jetzt bei der AWS First. Bitchnet war ein ganz spannendes Startup, das hier zum Beispiel ein Fahrradabo für Österreich anbieten möchte. Also da gibt es auch jüngere Startups sowie etabliertere, die hier Lösungen anbieten. Wir als Podcasten bleiben natürlich dabei. Auch spannend wird natürlich die Sache rund um Plug and Play am Flughafen Wien. Die haben ja heuer ihr Center dort, Innovation Center, eröffnet in dem Office Park am Flughafen. Ich war damals auch draußen. Und da gab es dann auch Pitching-Sessions von Startups, die in diesen Travel-Hospitality-Bereich gepitcht haben, ganz spannende Lösungen auf den Markt gebracht haben, und die werden wir brauchen, wenn wir in Zukunft hier in dieser pandemischen Zeit, kann man so sagen, reisen wollen. Ich glaube, das wird nicht von einem Tag auf den anderen vorbeigehen, sondern da wird es auch Lösungen geben, die länger Bestand haben. Vielleicht abschließend, Dominik und Momcilo, 2020 geht dem Ende zu. Gab es etwas, was euch total überrascht hat?
Ich glaube, das haben wir eh schon angedeutet. Wie schnell sich eine Gesellschaft, die sich eigentlich vom Gefühl her gegen Technologie, gegen Neuerungen gewehrt hat hier in Österreich, bargeldloses Zahlen, Contact Tracing, Nutzung von Videokonferenz-Tools und überhaupt, wie schnell das plötzlich gegangen ist, ohne großes Murren, und wie zufrieden eigentlich alle damit sind. Also da war ich schon sehr überrascht. Das war eines dieser Dinge für mich.
Für mich war es, und damit bringe ich noch eines meiner Jahresrückblicksthemen an, für mich war es sicher eine Überraschung, wie extrem die Startup-Szene eigentlich durch eine Krise pusht werden kann. Das ist eine alte Weisheit, dass die Krisen die Menschen weiterbringen. Es ist eine alte Weisheit, dass die Krisen Innovation antreiben. Aber wie stark sich das eigentlich in der Startup-Szene ausgewirkt hat, ist ein Wahnsinn, und das schlägt sich auch nieder, und hier komme ich zu meinem Jahresrückblick, den ich hier noch anteasern will, in den Startup-Investments, wo wirklich in Österreich ein Rekordjahr erreicht wurde. Was die genaue Summe ist, kann man nicht sagen, da gibt es nur Schätzungen. Wir sehen allein am Covid-Startup-Hilfsfonds, wo mindestens 50 Millionen Euro private Investmentgelder geflossen sind, wir aber nur von Hausnummer, also von ein paar Millionen eigentlich mitbekommen haben, dass das sehr viel unter der Hand passiert ist und nicht öffentlich passiert ist. Aber es ist ein Wahnsinn, wie diese Krise die Startup-Landschaft eigentlich angetrieben hat, wie das dazu geführt hat, dass mehr Geld investiert wird, dass mehr in die Hand genommen wird, weil darauf vertraut wird, dass die Startups wirklich die Lösungen für die Zukunft bringen und die Startups auch selbst darauf vertrauen, dass sie diese Lösungen bringen und, wie wir vorher schon gesagt haben, schnell und agil einfach da anpacken und das machen. Und das war eigentlich, sieht man auch in den Statements, die ich mir da eingeholt habe, wo ich zugegebenermaßen die Leute gefragt habe, sie sollen mir bitte eine positive Entwicklung aus 2020 sagen. Aber diese positive Entwicklung einfach war, es war ein richtiger Push für die Startup-Szene in Wirklichkeit. Ausgenommen natürlich leider manche Startups in Branchen, die es halt wirklich hart erwischt hat, das muss man natürlich dazu sagen.
Lieber Dominik, ich glaube, schöner könnte man das Schlusswort für 2020 nicht formulieren. Wir nehmen das als ein Schlusswort für 2020 und freuen uns schon auf 2021, wenn ihr auch wieder mit dabei seid bei Editor's Choice, dem Podcast der Podcastenredaktion. Die 11. Ausgabe gibt es dann im neuen Jahr. Lieber Dominik und Momcilo, ich danke euch für die Zusammenarbeit und freue mich auf 2021 mit euch. Wird sicher spannend werden. Und alles Liebe an die Community und einen guten Rutsch. Und das Wichtigste, bleibt gesund.
Frohe Festtage, guten Rutsch.
Ciao.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkasten-Team.